course they're worried.
Natürlich sind sie beunruhigt. Wenn es heißt, wascht eure Hände, dann fragen sie, wo kann ich denn meine Hände waschen? Wenn es heißt, bleibt zu Hause, dann fragen sie, welches zu Hause? Wenn es heißt, haltet euch fern von anderen, dann fragen sie, wie denn, wenn wir zu sechst in einem Zelt leben? Die Flüchtlinge sind also umso mehr verängstigt, weil sie sich bei einem Ausbruch der Corona-Krankheit gar nicht richtig schützen könnten.
Ja, das ist Apostolos Vazis. Er ist der medizinische Koordinator der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Griechenland. Und da berichtet er, wie schwer das ist für Flüchtlinge in Corona-Zeiten. Hände waschen, zu Hause bleiben, Abstand halten, was wir alles kennen, das ist in den Lagern eben nur schwer möglich. In Griechenland ist das so, aber auch in der Türkei. Ende Februar wollten sich Flüchtlinge von dort auf den Weg in die EU machen. Die meisten sind allerdings gescheitert. Wie es den Menschen jetzt geht und was die EU in der Flüchtlingspolitik unternimmt, das klären wir jetzt in diesem Weltspiegel-Podcast EU-Flüchtlingspolitik in Corona-Zeiten. Ich bin Björn Dake.
Weltspiegel, Thema.
Thomas Bormann ist unser ARD-Hörfunkkorrespondent in Athen und er kennt diese Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln, zum Beispiel das Lager Moria auf Lesbos. Thomas, wenn man da als Reporter unterwegs ist, was sieht man da, was fühlt man da als Reporter?
Also es ist eine völlig unwirkliche Situation. Du kommst da an auf einer Urlaubsinsel mit Traumständen, überall Tavernen, Cafés, alles wunderbar. Und dann gehst du 1-2 Kilometer zu diesem Lager Moria und auf einmal bist du in einer völlig unwirklichen Welt. Da sind also Hunderte von Zelten, da sind Männer, die hacken von Olivenbäumen Äste ab, um sich dann aus diesen Ästen und Plastikplanen Hütten zu bauen. Überall laufen Kinder rum, 2-jährige Kinder, die in ihrem ganzen Leben, seit sie laufen können, noch nie irgendwo anders waren als in solchen Flüchtlingslagern. Und insgesamt halt tausende Menschen, die in solchen provisorischen Behausungen leben. Dort gibt es keinen Strom, dort gibt es keine Kanalisation, dort gibt es kein frisches Wasser und Toiletten nur vielleicht 100, 200 Meter weg, irgendwelche Plastiktoiletten. Überall liegt Müll rum und man glaubt nicht, dass man in Europa ist.
Da stinkt es, um es einfach zu sagen.
Ja, es stinkt und man sieht Kinder völlig verdreckt da im Müll rumspielen, Kinder, die noch nie in einer Kindertagesstätte waren. Es gibt dort keine Schulen, es gibt dort einfach nichts.
Bedrückendes Gefühl, oder?
Ja, das ist sehr bedrückend, das mit anzusehen und man glaubt es nicht, dass es sowas in Europa gibt. Und jetzt während der Corona-Zeit haben auch die griechischen Behörden die Versorgung dort etwas verbessert. Und es gibt jetzt dort auch mehr Wasserstellen, damit sich die Leute möglichst auch häufiger die Hände waschen können. Aber alles in allem sind das immer noch erbärmliche Zustände und vor allem jetzt auch durch die Abriegelung des Lagers. Vorher konnten die wenigstens ja mal in die Stadt gehen oder sogar an der Strandpromenade entlanglaufen, die Flüchtlinge. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt stelle ich mir das noch schlimmer vor, da muss der Lagerkoller sehr groß werden.
Die Corona-Gefahr hast du jetzt angesprochen und dass es auch schwer ist, sich überhaupt zu schützen. Was lassen sich jetzt die Bewohner dort einfallen, um das doch irgendwie zu tun, um sich vor dem Virus zu schützen?
Es gibt doch erstaunlich viel Mut und Versuche, auch von den Lagerbewohnern in diesem Chaos so etwas wie einen einigermaßen geregelten Alltag hineinzubringen. Es haben sich zum Beispiel mit Hilfe einer dänischen Hilfsorganisation viele Flüchtlinge zusammengetan und die nähen Atemschutzmasken aus Baumwolle. Diese dänische Hilfsorganisation hat die Nähmaschinen gestellt und sie hat auch dafür gesorgt, dass aus den Flüchtlingen so insgesamt 30 bis 40 Freiwillige gewonnen werden. Die einen, das sind meistens Frauen, die nähen dann die Atemschutzmasken und die anderen, die erklären den anderen Flüchtlingen, also in Farsi oder Arabisch, wie sie sich jetzt hier am besten vor Corona schützen können. Also da wird dann schon in Eigeninitiative von den Flüchtlingen etwas getan. Aber dort, wo 19.000 Menschen so dicht an dicht zusammenhocken, dort wird es natürlich schwer sein, wenn dort Corona ausbrechen würde, das wirklich in den Griff zu kommen. Bislang zum Glück gibt es dort noch keinen Fall.
Deutschland hat ja jetzt zugesagt, 50 Jugendliche von dort aufzunehmen. Ein paar andere europäische Länder machen das auch in kleinerem Rahmen. Glaubst du, das hilft?
Ja, das hilft ein kleines bisschen. Es gibt ja dort viele Kinder, die haben entweder ihre Eltern im Krieg verloren oder die sind von ihren Eltern alleine losgeschickt worden, damit die Kinder es mal besser haben in Europa. Und von diesen 15-, 16-, 17-Jährigen hängen halt auch viele tausend fest, auch in diesen Lagern. Und in den Lagern gibt es, vor allem jetzt seit Corona ausgebrochen ist und seit viele Hilfsorganisationen abgezogen sind, gibt es auch überhaupt keine Angebote mehr wie Schulunterricht. Das gab es vorher wenigstens in kleinem Rahmen von Hilfsorganisationen. Gibt es jetzt alles nicht mehr. Dazu kommen, wenn so viele Leute zusammengepfercht sind, gibt es natürlich immer mal wieder Streit. Und da haben es diese Jugendlichen oft sehr schwer. Erst diese Woche ist ein 16-jähriger Afghane niedergestochen worden. Der ist gestorben im Lager Moria bei einem Streit unter Landsleuten. Also da haben halt viele europäische Städte auch gesagt, wir müssen diese Jugendlichen da rausholen. Wir können die auch in Deutschland zum Beispiel in sozialpädagogischen Einrichtungen betreuen, damit die eine Zukunft bekommen. Also es wäre sehr sinnvoll, diese 1600 Versprochenen da rauszuholen. Das sind aber bei 40.000 Leuten, die insgesamt in diesen Lagern sind, nur 4%. Also damit wird das Problem quasi nicht gelöst.
Und es sind vor allen Dingen Zahlen, über die wir hier reden. Da können wir nochmal Apostolos Vaisis hören von Ärzte ohne Grenzen, was er dazu sagt.
We need to remind the Greek people, we need to remind the European people that beyond these numbers are children, human beings. We need to see children, women and men.
Also wir müssen die Kinder sehen, die Menschen, die hinter diesen Zahlen stecken. Ist das auch so ein bisschen das Gefühl der Griechen, wir werden hier allein gelassen, wir sehen die Menschen dort nicht, die wirklichen Probleme?
Ja, das ist absolut das Gefühl der Griechen. Griechenland insgesamt fühlt sich im Stich gelassen vom Rest Europas. Die meisten Flüchtlinge, die es nach Europa schaffen in den letzten Jahren, schaffen es auf griechischem Boden. Und andere EU-Länder schotten sich meistens ab und schauen einfach weg und übernehmen kaum Flüchtlinge. Also einige machen das in kleinerem Rahmen, aber nicht so, wie die Griechen sich das vorstellen. Und vor allem fühlen sich natürlich die Bewohner auf den 5 Inseln, wo diese schrecklichen Lager sind, Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros, die fühlen sich von allen im Stich gelassen. Denn die griechische Regierung und auch die EU sagt ja, wer mit Schlauchbooten so eine griechische Insel erreicht, der soll als Flüchtling auf dieser Insel festsitzen, bis entschieden ist, ob er Asyl bekommt oder nicht. Und diese Prüfung dauert halt ewig lange. So lange hängen die Flüchtlinge auf den Inseln fest, die Lager werden immer voller und die Bevölkerung auf den Inseln sagt, wir können einfach nicht mehr, das macht uns hier das Leben kaputt, der Ruf unserer Inseln ist ruiniert, die Touristen kommen nicht mehr. Also die Inselbewohner wollen, dass die Lager ganz wegkommen und Griechenland will, dass künftig Flüchtlinge EU-weit gerechter verteilt werden.
Und es war ja bis vor kurzem auch gar nicht möglich für die Flüchtlinge, die es dann geschafft haben, dorthin einen Asylantrag zu stellen. Griechenland hat das für 4 Wochen ausgesetzt, wegen des großen Ansturms, ausgelöst vom türkischen Präsidenten Erdogan, der gesagt hat, die Grenze sei offen. Da hatten sich ja dann viele auf den Weg gemacht. Wie sieht das jetzt aus? Kann man, wenn man als Flüchtling in Griechenland ankommt, wieder einen Antrag stellen?
Ja, jetzt geht es wieder, aber nur theoretisch, weil die Asylbehörden sind im Moment geschlossen wegen Corona. Aber die griechische Regierung hat zugesichert, wer jetzt ankommt, der darf dann einen Asylantrag stellen, sobald die Behörden wieder aufmachen. Und die griechische Regierung hatte an sich vorgehabt, so richtig ein Exempel zu statuieren für alle Flüchtlinge, die es im Monat März geschafft haben, als das Asylrecht ausgesetzt war. Also wer es damals geschafft hat, das waren etwa 2000 Menschen, die es geschafft haben, trotz all dieser Wasserwerfer und Absperrmaßnahmen nach Griechenland reinzukommen. Die wurden alle in Gefängnisse gesperrt. Manche von denen wurden sogar schon verurteilt wegen illegalem Grenzübertritts zu 3,5 Jahren Haft. Die sitzen jetzt ihre Haftstrafe ab. Und jetzt hat aber die griechische Regierung eingesehen, das widerspricht allen Menschenrechten und sie hat gerade diese Woche versprochen, okay, auch die, die im März gekommen sind, die werden nachträglich einen Asylantrag stellen dürfen. Also da hat die griechische Regierung dann letztlich noch zugunsten der Menschenrechte klein beigegeben.
Thomas, wie sieht es sonst in Griechenland aus mit Thema Corona? Wir haben da eine Mail bekommen von Kerstin, die hat uns gemailt an weltspiegel.digital@ard.de und die lebt seit fast 20 Jahren auf Kreta und schreibt, passiert gerade ein Wunder in Griechenland. Einheimische halten sich an die Regeln, das Krisenmanagement der Regierung sei total gut. Kannst du diese Beschreibung so unterstützen?
Würde ich unterschreiben, ja. Also ich habe mich auch gewundert, Anfang März, was die griechische Regierung hier alles macht. Und ich habe mich auch bevormundet gefühlt, als schon am 14. März alle Restaurants und Straßencafés geschlossen wurden. Dann am 23. März eine richtige Ausgangssperre. Also ich bin hier quasi eingesperrt in meiner Wohnung, darf nur raus zum Einkaufen. Aber die Zahlen geben doch der Regierung recht, dass sie so schnell Maßnahmen getroffen hat. Es sind hier vergleichsweise wenige Todesfälle, so etwa 80 bis jetzt, also kein Vergleich zu anderen südeuropäischen Ländern. Und ich muss auch sagen, ich habe mit meinem Stammstraßencafé gesprochen am 14. März, als das dicht gemacht wurde. Und der Wirt hat mir gesagt, doch, das ist richtig, das zu tun. Diese Krankheit ist gefährlich, keiner darf die unterschätzen. Alle Wirte haben sofort alle Stühle reingeholt, sodass sich dann niemand mehr auch nur sozusagen aus Versehen mal draußen hinsetzt. Die Disziplin in Griechenland ist sehr groß und man hofft so, indem man jetzt so viel Disziplin hält, dass man dann hoffentlich im Sommer wieder hier den Tourismus erlauben kann.
Thomas Baumann, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in Athen. Vielen Dank.
Gerne.
Von Griechenland in die Türkei. Und da ist Katharina Willinger, unsere ARD-Fernsehkorrespondentin in Istanbul. Katharina, Thomas hat jetzt gerade erzählt, in Griechenland haben die Behörden das mit Corona ganz gut im Griff. Wie sieht's bei dir in der Türkei aus?
Ja, in der Türkei ist es so, dass die Zahlen auch noch wesentlich niedriger sind als jetzt beispielsweise in Spanien oder in Italien oder auch in Deutschland. Aber, und das ist seit einigen Tagen so ein bisschen was, was den Menschen hier in der Türkei auch Kopfzerbrechen bereitet, die Zahl der Infizierten, die nimmt jetzt hier ziemlich schnell zu. Zuletzt waren es 4.200 an nur einem Tag. Und auch die Zahl der Todesfälle nimmt stetig zu. Also man hat so ein bisschen die Befürchtung, dass so eine große Welle jetzt hier erst noch bevorsteht.
Corona in einem Land, das Millionen von Flüchtlingen aus Syrien aufgenommen hat, verschärft das auch nochmal die Lage für diese Menschen?
Ja, definitiv. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, wie sich ja die Solidarität auch gestaltet gegenüber den Flüchtlingen im Land hier. Es gibt natürlich vereinzelte Initiativen, es gibt Vereine, es gibt Privatleute, die sich engagieren, die auch Flüchtlinge unterstützen. Aber die breite Masse, die tut das derzeit nicht. Und dazu muss man auch so ein bisschen auf die Zeit vor Corona zurückblicken. Also um zumindest die Grundsituation und auch die Haltung vieler Türken gegenüber Flüchtlingen zu verstehen, zu beschreiben. Die Türkei ist ja das Land in der Welt, das mit Abstand am meisten Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat. Rund 3,6 Millionen sollen das sein. Das liegt natürlich in erster Linie an der geografischen Lage als Nachbarland. Die Türken haben die Syrer auch sehr lange geduldet. Das ist aber in den letzten beiden Jahren, würde ich sagen, gekippt. Und das hat auch mit der schlechten wirtschaftlichen Lage der Türkei zu tun. Dementsprechend steht da auch die Erdogan-Regierung im eigenen Land unter Druck. Denn viele haben eben die Forderung, dass die Flüchtlinge weniger werden und sie nicht weiter in der Türkei versorgt werden. Und nun sehen wir ja, dass sich die wirtschaftliche Situation bedingt durch Corona stark verschlechtert. Die Türkei wird das sicher auch massiv treffen. Und damit wird sicher auch die Bereitschaft gegenüber Flüchtlingen oder Flüchtlinge im Land zu haben oder vielleicht auch noch mehr aufzunehmen, weiter abnehmen. Und damit verschlechtert sich natürlich auch die Lage vieler Flüchtlinge hier im Land.
Also meinst du, die Stimmung wird so ein bisschen feindseliger?
Ja, das konnte ich schon in den letzten zwei Jahren beobachten, dass es da eben Probleme gibt, eben vor allen Dingen bedingt durch die wirtschaftliche Situation. Wir haben hier eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen in der jungen Bevölkerung. Die Inflation ist sehr hoch, also da gibt es massive wirtschaftliche Probleme im Land. Und dementsprechend hat sich auch die Bereitschaft bei vielen Türken einfach verändert, noch mehr Flüchtlinge im Land aufzunehmen und die zu verpflegen. Also das ist natürlich auch so eine Art Populismus, der sich da eingespielt hat in den letzten Jahren. Der wird auch von der Opposition zum Teil stark genutzt gegen die Erdogan-Regierung, um damit zu spielen, dass man ja eben sich um die eigene Bevölkerung gar nicht ausreichend kümmert, aber sich den Flüchtlingen annimmt. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen ein Problem, wie es in vielen europäischen Ländern derzeit auch zu finden war, auch vor Corona. Und das könnte natürlich sich jetzt mit Corona noch weiter verschlechtern.
Ende Februar hatte der türkische Präsident Erdogan gesagt, die Grenze zu Griechenland, zur EU sei offen. Und viele tausend Flüchtlinge haben sich daraufhin auf den Weg gemacht zur Grenze. Die meisten sind nicht rübergekommen, weil die Griechen sie zurückgehalten haben. Was ist mit diesen Menschen jetzt?
Ja, also Ende März wurden diese provisorischen Lager, die da entstanden sind, im Grenzgebiet geräumt von türkischen Sicherheitskräften. Und die Geflüchteten wurden dann in Bussen weggebracht. Wir haben Augenzeugen, also Betroffene, erzählt, man habe ihnen zunächst gesagt, man bringe sie nach Istanbul. Es kam dann aber ganz anders. Die Menschen, und man geht davon circa 5.000 bis 6.000 aus, sollen zum Großteil in Abschiebelager gebracht worden sein, weit im Südosten des Landes, also mehr als 1.000 Kilometer von Istanbul entfernt. Eines davon ist auch nahe der syrischen Grenze. Und das Ganze sei eben eine Schutzmaßnahme wegen Corona, das sagt das türkische Innenministerium. Wer von den Flüchtlingen einen gültigen Aufenthalt besitzt, der, das wird immer wieder betont, der könne sich nach Ende dieser Maßnahmen auch wieder frei bewegen. Wer nicht, der soll abgeschoben werden. Und genau hier liegt aber auch das Problem für viele Flüchtlinge, denn der Großteil dieser Menschen, das sind vor allen Dingen Afghanen gewesen, die haben gar keinen Aufenthalt in der Türkei. Also sie haben keine Rechte, die haben keine Versicherung, die haben keinerlei staatliche Unterstützung. Und deswegen wollten sie ja auch weiterziehen aus der Türkei in die EU.
Kennst du diese Lager? Kannst du die als Reporterin besuchen?
Das ist ganz schwierig für mich, da derzeit hinzukommen. Das hat zum einen den Grund, dass hier in der Türkei ja momentan die Reisefreiheit aufgrund von Corona auch stark eingeschränkt ist. Man darf die einzelnen Provinzen, also dazu zählt auch Istanbul, nur mit Sondergenehmigung verlassen und auch betreten. Und diese Abschiebelager, die liegen eben sehr weit weg von Istanbul, so 13, 14 Autostunden. Und zum anderen aber bekommt man als Presse nur sehr schwer Zutritt zu diesen Abschiebelagern. Ich habe das zuletzt vor 2-3 Monaten versucht und keine Genehmigung erhalten. Ich habe auch momentan keinen Kontakt zu einem Flüchtling vor Ort in diesem Abschiebelager. Ich hatte Kontakt, die sind vor einigen Tagen abgerissen. Das kann daran liegen, dass die Handyakkus leer sind. Das kann sein. Was ich aber von anderen Journalisten gehört habe und von Videos sehe, die zum Teil in den sozialen Netzwerken auch unterwegs sind, die Zustände sind schlecht. Und was Corona-Schutzmaßnahmen angeht, ich meine, wie soll das gehen? Also das geht in keinem Lager der Welt. Social Distancing, Hygienemaßnahmen, Hände waschen regelmäßig und so weiter. Das geht in Lagern natürlich nicht. Man hat da ja kein Einzelzimmer mit eigener Toilette.
Wie sieht es auf der politischen Ebene jetzt aus? Erdogan wirft der EU vor, die hat sich nicht an den Flüchtlingspakt gehalten. Hat er damit eigentlich recht?
Ja, was Erdogan vor allen Dingen immer beklagt hat, ist die Verzögerung der Gelder. Also, dass die nur schleppend ausbezahlt werden. Das liegt zum Teil daran, dass diese Summen immer direkt in einzelne Projekte fließen. Und auf die hätte natürlich die türkische Regierung gerne direkten Zugriff. Aber das Grundproblem ist vielmehr da, dass Erdogan massiv innenpolitisch unter Druck steht, was die Flüchtlingsfrage angeht. Also, da geht es ihm eben nicht viel anders als vielen anderen Regierungschefs auf der Welt. Und da ist es für ihn natürlich auch sehr bequem und hilfreich, vor seiner Wählerschaft zu sagen, an der Situation ist jemand anderes schuld, nämlich die EU. Die hat uns im Stich gelassen und die hat ihre Aufgabe nicht erfüllt. Also diese Rhetorik wird hier sehr, sehr stark benutzt. Aus meiner Sicht war und ist ja der Glaube der EU, dass man die Türkei für etwas bezahlt, das man selbst nicht regeln möchte, grundsätzlich ein schiefer, ein falscher Ansatz, auf dem man sich auch seit Jahren ausruht. Es braucht eben länderübergreifende Strategien. Ich glaube, das sieht man jetzt hier auch sehr gut als eher einen Ausputzer, wie jetzt die Türkei. Denn das haben wir ja auch gesehen Ende Februar, Anfang März an der türkisch-griechischen Grenze. Wenn es diese Regierung in den Kram, respektive in die Innenpolitik passt, dann baut sie eben Druck auf und das dann auch auf Kosten vieler Flüchtlinge.
Die Flüchtlinge als Spielball von Machtpolitik.
Genau, ganz genau. Also dieses Spiel, und das ist ja auch das, was der Erdogan-Regierung, was Ankara immer wieder zum Vorwurf gemacht wurde, ja, dass sie eben Menschen bewusst an die Grenze gekarrt hat, sie hingeschickt hat. Und das war mit Sicherheit auch so, das wissen wir inzwischen, das haben mir auch viele Leute erzählt, um einen Druck auf die EU aufzubauen. Das ist sicherlich ein ganz schmutziges politisches Spiel. Das ist aber ein Spiel zwischen der EU und der Türkei, also beidseitig bedingt.
Katharina Willinger, unsere ARD-Korrespondentin in Istanbul. Vielen Dank.
Gerne.
Ein schmutziges Spiel mit Flüchtlingen, sagt also Katharina in Istanbul. Alexander Göbel ist unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in Brüssel. Alexander, ist das auch dein Eindruck? Läuft da auf europäischer Ebene ein Machtspiel um Flüchtlinge?
Also Flüchtlinge waren auf jeden Fall Spielball, wenn man bei dem Bild mal bleiben will, in diesem ja sehr unwürdigen Tauziehen zwischen der EU mit Griechenland da an der Grenze an vorderster Front im wahrsten Sinne, das war ja auch die Rhetorik, und eben der Türkei. Aber also ich fand es schon interessant, dass Griechenland da Anfang März, wir haben das ja erlebt mit den Migranten an der türkischen Grenze oder auf Booten Richtung griechischen Ägäisinseln, dass Griechenland da für die EU-Kommission wirklich das Bollwerk war, dass man sich auf dieses Spiel auch eingelassen hat, auf dieses Unwürdige, weil es Griechenland zum Beispiel von Kommissionspräsidentin von der Leyen als Aspida bezeichnet worden ist. Aspida ist der Schild auf Deutsch. Und ich fand das schon interessant, dass Griechenland bei der EU da wirklich als verantwortungsvoller, als wichtiger Partner gesehen worden ist. Das hat Griechenland ganz im Sinne auch dieser sehr rechtskonservativen Regierung von Kyriakos Mitsotakis auch geopolitisch aufgewertet. Und ich habe den Eindruck, die EU hat da mitgespielt, hat Griechenland wirklich auch gewähren lassen, hat sich auf diese Provokation auch durch die Türkei eingelassen. Und mein Eindruck ist, und auch, dass man in Brüssel hat Kritik abprallen lassen. Wir haben natürlich auch gefragt, die Kommission, wie könnt ihr denn da jetzt zuschauen? Wie könnt ihr Griechenland da auch noch unterstützen? Griechenland verletzt ja an der Grenze Menschen- und Völkerrecht, eigentlich genau wie die Türkei das auf der anderen Seite getan hat. Ich fand das schon sehr atemberaubend, dass da ja dieses Spiel gespielt worden ist.
Die Asylsuchenden in Griechenland konnten ja auch über 4 Wochen keine Anträge stellen. Das ist auch etwas, über was die EU-Kommission dann hinwegblickt?
Ja, also das war wirklich erstaunlich. Also ein Land der EU kann nicht einfach das Asylrecht aussetzen, auch wenn die das da politisch jetzt beschlossen haben für diesen Monat. Aber das ist so, als würde ich das machen, als würdest du das machen. Das geht gemäß den Verträgen eigentlich gar nicht. Und dass solches Gebaren sanktioniert wurde, dass Griechenland im Auftrag der EU gehandelt hat, dass dann über Frontex-Verstärkung geredet wurde mit der entsprechenden Kriegsrhetorik ja auch und mit entsprechender Bildsprache, das fand ich schon ja beschämend, muss ich sagen. Und mittlerweile erwartet die EU von Griechenland, dass es da Strategien zur Umsiedlung auch von Geflüchteten aus den Hotspots schafft, dass es auch mitarbeitet an einem Emergency Response Plan, den die EU-Kommission aufgelegt hat für Griechenland, mit Blick eben auch auf Corona von der Innenkommissarin Frau Johansson. Also mit dem bisherigen sichtbaren Ergebnis auf Moria fällt mir gerade ein, dass da jetzt ein einziger medizinischer Container aufgestellt wurde, in dem dann infizierte Menschen isoliert und behandelt werden könnten, wenn da Covid-19 ausbräche, was ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit sein wird. Also Corona kommt jetzt praktisch auf diese völlig ungelöste Situation und auch auf das ungelöste Verhältnis der EU zu diesem Thema Hotspots und Türkei-Deal eigentlich noch obendrauf. Das ist praktisch der perfekte Sturm, muss man sagen.
Perfekter Sturm in dem Sinne, dass es jetzt an europäischer Solidarität noch enger wird? Oder wie schätzt du das ein?
Was jetzt Corona angeht, schwer zu sagen. Also Deutschland wird ja voraussichtlich in der kommenden Woche, also nach Ostern, schon mal 50 Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern, vor allem aus Moria, aufnehmen. Das ist jetzt der erste Beitrag, weil man auch eingesehen hat, weil im Bundeskabinett diese Situation ist auf Dauer nicht tragbar, abgesehen davon jetzt mal eingeschoben, dass es keine Dauer gibt, weil eben Covid-19 vor der Tür steht im wahrsten Sinne. Es könnten irgendwann mal 300 bis 500 Kinder sein, aber es wissen natürlich auch alle, dass 1600 Kinder insgesamt einfach auch nur eine Geste sind. Es geht ja um viel größeres Problem, dass nämlich ja die meisten der 27 EU-Staaten sich nicht bereit erklären, irgendwie da Menschen aus diesen griechischen Lagern auf die EU-Staaten zu verteilen. Und ob jetzt neben diesen 10, die insgesamt mitmachen bei den Kindern, neben Luxemburg, Finnland, ein paar anderen, ob man jetzt die anderen 17 Mitgliedstaaten dazu bringen kann, sich endlich mal zu bewegen, das sehe ich bisher zumindest nicht.
Da bist du recht skeptisch, dass sich da andere nicht animieren lassen. Wie kommst du dazu?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass viele Länder da, sagen wir mal, nicht jetzt aus moralischen Gründen sich dazu entscheiden oder eben nicht entscheiden, sondern Corona wird da so ein bisschen auch eine Schutzbehauptung. Also ich finde es wirklich sehr interessant, was man da in Brüssel auch so hört, auch wenn man mit Kollegen aus anderen Nationen, aus anderen Mitgliedstaaten spricht. Genau diese Corona-Gefahr führt dazu, dass sich das Ganze extrem verzögert. Also das ist schon ein bisschen Kafkaesk. Corona ist das Argument dafür, dass man in einer Sache zögert, die man eigentlich wegen Corona tun will. Also das muss man erstmal auch so argumentiert kriegen. Ich finde, dadurch führt man sich halt selbst ad absurdum in vielen Mitgliedstaaten. Zum Beispiel eben auch die, die jetzt sowieso am Pranger stehen, wie Ungarn, Tschechien, Polen zum Beispiel, Bulgarien auch, dass man es entweder nicht verstanden hat, wie die Lage ist, oder die Corona-Debatte wird zum Feigenblatt dafür, dass man es dann doch nicht machen will oder sich zumindest so viel Zeit lässt, bis es zu spät ist, um dann sagen zu können, ups, jetzt können wir doch nichts mehr machen, jetzt müssen die Lager eben in strenge Quarantäne in Griechenland. Das ist zynisch und also ganz ehrlich gesagt, ich finde das auch ziemlich erbärmlich, weil diese Grenzen jetzt nicht nur aus politischen Gründen dicht sind, das kommt ja vielen auch zu Pass, wenn man an Viktor Orban in Ungarn denkt, sondern eben auch aus Pandemiegründen. Also Corona lähmt da ja eigentlich alle Entscheidungsprozesse mit Blick auf Migration und Asyl.
Ich höre da schon ein bisschen durch, ein bisschen auch Frust darüber, dass ein Problem, was ja seit Jahren auf dem Tisch liegt und nach wie vor nicht gelöst ist, jetzt eigentlich perspektivisch ja, da auch keine Lösung um die Ecke kommt.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall frustrierend, zumal ich die ganze Sache schon aus meiner Zeit als Afrika-Korrespondent kenne, aus den letzten Jahren. Dieses ganze Sterben in der Sahara, die Schlepperrouten über das Mittelmeer, die Art und Weise, wie die EU da schon vor Jahren auch afrikanische Regime auch zu Türwächtern gemacht hat, Grenzen praktisch externalisiert hat auf den afrikanischen Kontinent, wie dann Fluchtursachenbekämpfung auch unter den Primat von Migrationsabwehr gestellt wurde. Und ich bin da wirklich momentan skeptisch, ob man da die Chance nutzt für einen neuen Migrationspakt. Leichter ist es auf jeden Fall nicht geworden für Ursula von der Leyen, einen solchen Pakt zu schmieden. Also ich bin gespannt, was sie da nach Ostern irgendwann verkünden will, dass man so einen Pakt braucht. Das haben wir ja Anfang März gesehen an den Ereignissen an der türkisch-griechischen Grenze. Wir wissen aber auch, dass die Gewalt in Idlib im Norden Syriens und anderswo weitergehen wird. Es werden Menschen kommen, viele sind auf dem Weg gestrandet. Wir vergessen auch die Menschen in Bosnien-Herzegowina, die aus aller Welt kommen, vor allem eben aus Afghanistan und anderen Ländern, Pakistan. Die sitzen schon seit Monaten da, zu Zehntausenden vor den Toren der EU, vor dem Schengen-Raum. Pushbacks sind da an der Tagesordnung. Es gibt da Flüchtlingslager, zum Teil von der EU finanziert. Viele squatten da, also hausen da in alten Fabrikhallen und so weiter. Das kann alles so nicht bleiben. Und das wissen auch eigentlich alle. Nur Corona ist momentan so ein bisschen auch ja, das Virus, das sozusagen das Denken in Richtung eines nachhaltigen Migrationspakts auch komplett infiziert hat.
Alexander Göbel, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in Brüssel. Das war unser Podcast Weltspiegel-Thema. Abonniert ihn doch gerne, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr eure Podcasts gern hört. Und wir freuen uns auf euer Feedback, wie es euch gefallen hat, eure Anregungen, eure Fragen gerne per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Diesen Podcast haben wir Gründonnerstag aufgezeichnet. Redaktion Brigitte Abold und Nils Kopp. Am Mikrofon Björn Dake.